NDR Kultur à la carte
mit Katja Weise und Nils Mohl, der in diesem Jahr den James-Krüß-Preis für internationale Kinder- und Jugendliteratur erhält. Er lebt in Hamburg, hat aber ähnlich wie Krüß immer auch mindestens ein Bein auf der Insel, allerdings nicht auf Helgoland, sondern auf Amrum, da steht sein Wohnwagen. Außerdem teilt er die krüssche Liebe zu Sprachspielerei und Lyrik und hält die Tür zu Kindheit und Jugend konsequent offen. Nils Mohl, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo.
Moin, moin, ich freue mich auch.
Warum ist die Insel so wichtig, dass, ich glaube, fast in dem Klappentext eines jeden Buches erwähnt wird, dass Sie dort einen Wohnwagen stehen haben?
Muss man immer aufpassen, dass man nicht zu viel Werbung macht, weil Inseln sind ja in der Fläche begrenzt, nicht, dass zu viele Leute Lust bekommen, Amrum zu besuchen. Ich glaube, es ist für jemanden, der aus der Stadt kommt, einfach ein tolles Gefühl, so einen überschaubaren Raum zu haben, also von der Natur mal abgesehen und den Farben, dem Licht und der Weite, die es auf Amrum gibt.
Wie oft sind Sie da?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich könnte ja theoretisch immer, sobald der Campingplatz öffnet, da sein und ich träume auch davon, dass das eines Tages passiert. Aber ich habe Familie und deshalb bin ich dann außerhalb der Ferien selten auf der Insel, weil ich dann doch lieber hier vor Ort bin.
Und dann auch viel im Sand unterwegs. Also ich habe ein Gedicht gefunden. Ich versuche mal, das zu lesen. Dünen hügeln vor sich hin, ich mittendrin durch Tale die sandige Landschaft hier und ergipfle sie barfuß, dann dort und alles ist einfach Insel. Ideal?
Ja, der Ort auf Amrum hat natürlich dadurch, dass ich seit ich 11 bin, jeden Sommer mindestens einmal da war, oft auch im Herbst und Frühling, so viele Erinnerungen inzwischen gespeichert, dass das ein besonderer Herzensort ist.
Nordseerausch heißt das Gedicht, das kann ich vielleicht noch nachtragen. Es hat ja ziemlich lang gedauert, bis Gedichte von Ihnen erschienen sind. 2020 erstmals in Buchform, gleich zwei Bände, einer für Kinder, einer für Jugendliche. Davor waren es ja vor allen Dingen die Romane, die bekannt geworden sind. Der wahrscheinlich immer noch bekannteste, vielfach ausgezeichnete, kongenial verfilmte, wie ich finde. Es war einmal Indianerland. Zuletzt erschienen ist Henny und Ponga, eine außerirdische Liebesgeschichte, spielt Amrum auch eine wichtige Rolle. Jetzt waren Sie gerade in den USA, in Georgia, als Gastdozent. Also viele Themen für diese Stunde NDR Kultur à la carte. Die geht los mit Musik aus dem Reigen seliger Geister, aus Orpheus und Eurydike, in der Fassung für Violine und Orchester. Warum?
Es gibt in Henny und Ponga eine Stelle, eine ziemlich zentrale, da wird dieses Lied, also im Roman hört man es ja nicht, aber es wird gesagt, dass das im Radio da gerade gespielt wird. Und da dachte ich mir, dass, weil ich auch dieses Lied so sehr mag, ganz gut passt.
Thank you. In der Kultur à la carte Joshua Bell und die Academy of St. Martin in the Fields mit dem Reigen seliger Geister von Christoph Willibald Gluck aus Orpheus und Eurydike. Der Schriftsteller Nils Mohl ist heute mein Gast. Gibt es, in Klammern, gute Fragezeichen Geister, die Sie auch begleiten?
Wahrscheinlich die ganze Literatur, die man sich im Laufe des Lebens angelesen hat. Ich denke da häufig drüber nach, dass eine Qualifikation für Schriftsteller sein könnte, dass man gut vergisst, weil man dann das Gefühl hat, wenn man einen Einfall hat, dass man sehr originell ist. Aber es ist natürlich alles irgendwann mal in den Kopf reingekommen.
Sie bekommen ja jetzt, Nils Mohl, Anfang Juli den James-Krüss-Preis für internationale Kinder- und Jugendliteratur. Als das bekannt gegeben wurde, haben Sie gesagt, das sei so ein bisschen so, als würde Henriette Bimmelbahn fröhlich durchs Köpfchen zuckeln und tuten. Also viele kennen ja vermutlich diesen Bilderbuch-Klassiker von James Krüss. Sind Sie auch mit seinen Büchern aufgewachsen?
Ja, und es gibt ein ganz tolles Erlebnis. Im Rückblick ist das schon verrückt. Ich habe in der Grundschule ein Gedicht auswendig lernen und vor der Klasse aufsagen müssen. Und das war die Weihnachtsmaus von James Krüss. Und wenn mir da jemand gesagt hätte, dass ich Jahrzehnte später freiwillig vor Schulklassen trete, um Gedichte aufzusagen, da hätte ich sehr erstaunt geguckt, glaube ich. Das war ein sehr stressiges Erlebnis. Und mein Vater hat wahnsinnig viel vorgelesen und Henriette Bimmelbahn gehörte, glaube ich, zu sein und auch zu meinen Lieblingsbüchern. Später natürlich Tim Thaler. Das sind so die drei prägenden Krüss-Texte, die mir einfallen.
Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie lesen jetzt heute auch vor Schulklassen Gedichte vor. Bei Krüss ist das ja so, Henriette heißt die nette, alte, kleine Bimmelbahn. Henriette fuhr noch nie nach einem Plan. Also jedes Gedicht reimt sich. Also das ist bei Ihnen, glaube ich, ähnlich, ne?
Ja, ich mag Reime sehr gerne, weil sie helfen, sich ein wenig auszutricksen. Also sie bringen Dinge in Verbindung, die sonst nicht in Verbindung stehen. Was hat ein Delfin mit dem Trampolin zu tun? Und dann geht halt im Kopf es los und man fragt sich, wie die Verbindung zustande kommen kann. Also während man bei Roman ja versucht, eine Geschichte zu erzählen, die möglichst stimmig und folgerichtig erzählt wird, ist das Tolle beim Gedichten, das ist so eine Art Entspannung vom Erzählen. Man kriegt durch den Reim, gerade wenn man damit gerne arbeitet, Ideen, auf die man so durch reines Nachdenken wahrscheinlich nie kommen würde. Und das finde ich toll. Das ist natürlich nicht die modernste Form des Dichtens, aber das ist völlig okay. Sie ist dafür sehr lustig.
Ist das dann auch so, also Henriette Bimmelbahn fährt ja nicht nach Plan. Also sind Gedichte dann eigentlich auch nicht nach Plan, obwohl sie sich reimen, weil sie einfach so dazwischen kommen?
Den Kindern in der Schule erzähle ich immer, dass man zum Dichten drei Dinge können muss. Das eine ist Spinnen, das andere ist Spielen und das dritte ist Staunen. Und jedes Gedicht hat natürlich Spielregeln. Das Schöne ist, dass man sie sich selbst ausdenken darf. Reimen kann eine Spielregel sein, aber es kommen dann meistens noch ein paar dazu. Also so ganz ohne Plan geht es dann doch nicht. Aber den zu entdecken, das ist sozusagen die Freude beim Dichten.
Ich bin gestolpert jetzt bei der Vorbereitung über eine Formulierung, mehr Punkrock geht nicht. Was bitte heißt das?
Ich habe ja zuerst Jugendromane geschrieben und da ist das Publikum dann so ab Klasse 7, 8, 9 aufwärts gewesen. Und auf das hatte ich mich ganz gut eingestellt. Auf die kann man sich auch ganz gut einstellen. Das ist halt so eine Mischung aus Gleichgültigkeit und Skepsis, die einem da als erstes begegnet. Und als ich dann die Gedichte veröffentlicht habe und Lesungen auf dem Plan standen, hatte ich plötzlich das erste Mal seit langem wieder wirklich... Angst ist ein großes Wort, aber auf jeden Fall eine gewisse Unsicherheit, weil ich nicht wusste, was das für ein Publikum wird und ob ich das kann. Also dann stellte ich aber fest, dass das eigentlich eine reine Party ist, wenn man Glück hat. Und weil die natürlich viel aufgeschlossener sind und auch ganz anders reagieren. Und also da ist es halt sehr direkt, wenn ihnen was gefällt. Und Gedichte haben halt den großen Vorteil, dass sie kurz sind und spaßig sind. Und ich habe dann eben auch die Illustrationen dabei, die eine große Rolle spielen. Und die ersten beiden Gedichtbände erschienen 2020 während der Pandemie, wo man zuerst gar nicht auf Lesereise gehen konnte, aber eben auch alle Schauspielerinnen und Schauspieler gelangweilt zu Hause saßen. Und dann hatte ich eben die Idee, die zu fragen, ob sie nicht Lust hätten, mir Videoclips zu den Gedichten einzulesen. Und das haben ganz viele gemacht, eben weil sie auch die Zeit hatten. Und das habe ich bei Lesungen auch immer dabei, sodass das sehr, sehr unterhaltsam und abwechslungsreich ist. Ja, und dann kommt einem das vor wie ein Riesenkonzert, wenn da so eine Aula mit 150 Kindern gerammelt voll ist und man trägt die Gedichte vor und man merkt, dass die mitgehen und dass denen das Spaß macht, das ist schon toll.
Sie haben ja gerade schon auch gesagt, dass Sie angefangen haben mit Romanen für Jugendliche, wirklich relativ spät erst diese Gedichtbände auch rausgebracht haben. Wie ist es dazu gekommen?
Gedichte sind komischerweise etwas, was vielen Leuten Furcht bereitet, glaube ich, und zwar an ganz verschiedenen Stellen. Lehrer fürchten sich, glaube ich, davor, wenn Lyrik auf dem Lehrplan steht. Buchhändler sind nicht begeistert, Verleger sind nicht begeistert. In der Presse weiß man auch nicht so richtig, was man damit anfangen soll, stelle ich fest. Und das ist so verrückt, weil eigentlich Lyrik die Literaturform ist, die am populärsten ist, wenn man genau hinguckt. Dann dachte ich mir, ja, ich würde das eigentlich auch gerne nochmal wieder verfolgen, weil ich habe immer Lyrik geschrieben, aber nie gedacht, dass es sich veröffentlichen lässt.
Das hat aber, glaube ich, schon auch mit Ihrem Vater zu tun, oder?
Das hat dann den Ausschlag gegeben. Mein Vater ist 2018 gestorben und in der Zeit war es das erste Mal so, dass ich seit mehr als einem Jahrzehnt keine vertraglichen Verpflichtungen hatte. Und als Schriftsteller hat man vielleicht auch das Bedürfnis, seine Trauer schriftstellerisch zu verarbeiten. Und ich habe mich gefragt, was mein Vater denn gefreut hätte, welche Art Buch ich mir auch gewünscht hätte, dass er es noch lesen hätte können. Und wie gesagt, ich hatte schon immer Gedichte geschrieben und hatte auch einige, die in dieses Genre Kinderlyrik passen könnten. Ich hatte jedenfalls gedacht, es wären viel mehr. Und dann habe ich das gesichtet und festgestellt, es müssten aber noch einige geschrieben werden. Und es war auch die Zeit, in der meine eigenen Kinder selbst größer wurden, Teenager waren und es auch absehbar war, dass die gemeinsame Zeit zu Ende ging. Also es waren zwei Abschiede, die sozusagen gleichzeitig verarbeitet wurden in diesen Büchern. Einmal der Abschied von meinem Vater und der Rückblick damit auch auf die eigene Kindheit. Mein Vater war ein Kindermensch. Überall, wo er war, waren eigentlich auch kleine Kinder meist nicht weit, weil sie sehr schnell gemerkt haben, dass das jemand ist, der sie versteht. Und er wäre gerne Grundschullehrer geworden. Das hat sich aus verschiedenen Gründen nicht so ergeben. Ich war ein Grund, weil er sein Abitur in der Abendschule hätte nachmachen müssen. Und dafür war dann, als ich geboren wurde, nicht mehr die Kraft und auch nicht mehr die Zeit da. Und deshalb war das ein Anlass. Und das andere eben, dass die Kindheit meiner eigenen Kinder zu Ende ging. Und da war bestimmt auch der Wunsch da, etwas davon zu bewahren und festzuhalten. Und dann war diese Form offensichtlich etwas, was sich dafür angeboten hat.
Können Sie ein kurzes Gedicht auswendig?
Der Leuchtturm leuchtet. Gott sei Dank wird er türmen, wär er krank. Das heißt nachts am Meer.
Übers Meer gehen wir jetzt, nämlich in die USA. Wir hören Musik aus dem Soundtrack zu Zwei glorreiche Halunken von Ennio Morricone und sprechen tun wir dann danach.
Thank you.
Blues-Ikone The Ecstasy of Gold aus dem Soundtrack zu dem Italo-Western. Zwei glorreiche Halunken, auch das ein Wunsch von Ihnen. Nils Mohl, was verbinden Sie mit dem Film oder wie ist die Musik zu Ihnen gekommen?
Filme sind für mich als Jugendlicher und bis heute eigentlich etwas gewesen, was mir ganz viel beigebracht hat und für mein Schreiben auch unheimlich wichtig ist, diese Art des filmischen Erzählens, wo man ja keine wirkliche Chance hat, in die Köpfe der Menschen hineinzuschauen. Also alles, was gefühlt wird, muss sozusagen in die Außenwelt transportiert werden und oder eben in den Dialog. Und das sind beides Sachen, die mir sehr gefallen und mir auch sehr, sehr einleuchten. Und deswegen war Film schon etwas, was mich unheimlich interessiert hat und was einfach auch Spaß macht, zu gucken.
Sie schreiben auch teilweise ziemlich filmisch und wer sich dann gut auskennt, kann auch viele Dinge wiedererkennen. Sie waren jetzt, ich habe es ja eingangs schon kurz gesagt, bis Ende Mai in den USA, in Georgia, Gastdozent an der Uni in Athens. Ich habe so gar keine rechte Vorstellung davon, wie sowas aussieht. Wie war das?
So richtig wusste ich es vorher natürlich auch nicht, wobei es unterscheidet sich dann, hätte man sich auch denken können, nicht großartig von Lehraufträgen in Deutschland. Da sitzen Studierende und man hat ein Thema. In diesem Fall war es das eigene Werk und das war schon etwas Besonderes. Es waren 28 Veranstaltungen insgesamt, das muss man dann ja auch füllen. Und dann war ich ganz erstaunt, dass das ganz einfach geht. Mittlerweile. Und dann ist man doch auch erstaunt, was man inzwischen getan hat. Ansonsten, für mich war natürlich spannend, die Chance, mich austauschen zu können mit Menschen, die gar nicht aus meinem Kulturraum kommen und die dann auf meine Texte reagieren. Wir haben das immer so gemacht, wir hatten dienstags und donnerstags jeweils eine gute Stunde Zeit. Ich habe dienstags dann meistens eins meiner Werke vorgestellt und donnerstags haben wir dann über das Thema gesprochen. Wenn ich ein Kinderbuch vorgestellt habe, haben wir über das Thema Kinderbuch gesprochen. Wenn ich einen Roman vorgestellt habe, über das Thema Roman. Und das war unheimlich toll, einfach zu hören, wie Menschen, die heute Anfang 20 sind und in den USA aufgewachsen sind, über diese Dinge nachdenken, was die kennen, was sie nicht kennen. Das war ein ganz toller Austausch.
Wo sind denn da große Unterschiede auch gewesen? Also wo merkt man auch, dass man vielleicht in Georgia, Athens, anders auf Literatur schaut, als wir das hier in Deutschland, Hamburg tun?
Da ich ja alle möglichen Genres mache, von Gedichten über Kurzgeschichte, Romane, aber auch Theater, Essays und so weiter, war das sehr bunt. Und es war sehr, sehr spannend, zum Beispiel zu hören oder zu erfahren, dass Theater zum Beispiel in den USA eine ganz andere Rolle spielt als bei uns. Ich habe aber auch ganz viele Anregung bekommen und Dichter kennengelernt, die ich vorher nicht kannte, weil die mit denen aufgewachsen sind und so Klassiker, die wir in der Schule lernen, wiederum dort eher unbekannt sind. Ich weiß nicht, ob Sie James Krüss kennen würden dort. Oft endet das dann bei Kästner oder Hesse. Und dann immer wieder natürlich auch die spannende Frage, was Literatur denn heute kann, wozu sie gebraucht wird, ob die in ihrem eigenen Leben noch eine Rolle spielt. Und das ist eben auch ganz spannend. Das sind schon Menschen, die gerne lesen, aber die auch merken, dass die Zeit immer knapper wird und die selbst darüber dann sehr unglücklich sind. Und das finde ich schon auch erstaunlich und bemerkenswert.
Sie sind ja danach, glaube ich, auch noch ein bisschen unterwegs gewesen in den Südstaaten. Wenn wir jetzt im Moment in die USA gucken, dann ploppt ja sofort auf Präsidentschaftswahlen im November, Trump, Biden. Was kriegt man davon mit? Also wie ist da die Stimmung? Spielt das da tatsächlich auch jetzt im Alltag schon so eine starke Rolle, wie manch einer sich hier das vielleicht vorstellt, also mich eingeschlossen?
Ja und nein, ich habe mich natürlich an einer Universität in einem Umfeld bewegt, wo alle natürlich mit Angst auf den November schauen. Wenn man dann durchs Land fährt, dann hat man das Gefühl, es interessiert eigentlich niemanden so wirklich. Man kriegt auch eine Ahnung davon, warum das so ist. Also die Dimensionen sind für jemanden, der die Entfernung in Deutschland kennt, eben auch wenn man es vorher weiß, trotzdem erstaunlich und verblüffend. Also man fühlt sich schon auch weit, weit weg von Europa. Trotzdem gibt es dann auch wieder Vorgärten, da stehen dann die Schilder, die für Trump werben oder auf Taylor Swift hoffen, dass sie die Wahl nochmal entscheidet. Auch das gibt es, so eine bestimmte Form von Humor, auch damit umzugehen. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung an der Universität, da war eine russische Journalistin eingeladen und die Abschlussfrage an sie war, ob sie mit Blick auf den November den Menschen in der USA gerne was mit auf den Weg geben würde. Und dann, glaube ich, danach war auch Totenstille im Saal, weil sie dann eben sagte, das hätte man sich in Russland, was jetzt passiert ist, Ende der 90er Jahre in der Form auch noch nicht vorstellen können, aber dass diese Prozesse eben unheimlich schnell gehen. Und da wurden doch die Amerikaner auch sehr blass.
Jetzt kommen wir zu den Perlenfischern von Bizet und hören die Romanze Mi par d'udir ancora. Warum?
Also einmal ist es einfach eine ganz, ganz tolle Melodie von einer Oper, die auch gar nicht so oft inszeniert wird, aber die Musik interessanterweise sehr beliebt ist. Ich kenne zum Beispiel auch eine Einspielung von David Gilmour von Pink Floyd. Also das ist, glaube ich, so eine direkte Verbindung von Klassik und Pop, wo ich mich mehr zu Hause fühle als in der Klassik, muss ich sagen. Aber eben, das ist dann immer wieder interessant, wie beide Musikrichtungen sich gegenseitig beeinflussen und befruchten.
Also David Gilmour hören wir jetzt nicht, sondern Salvatore Di Citra mit dem Orchestra of the Royal Opera House unter Sheen Edwards.
Not free.
NDR Kultur à la Carte mit dem Schriftsteller Nils Mohl, der, ich habe das ganz am Anfang schon mal gesagt, aus Hamburg kommt, in Hamburg lebt, also hier auch geboren ist, am Stadtrand in einer Plattenbausiedlung, die insbesondere in der Trilogie, in der Stadtrand-Trilogie auch Schauplatz ist. Das sind so die ersten Bücher, mit denen sie eigentlich so richtig bekannt geworden sind. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Das war ja vergleichsweise spät.
Der erste Band ist 2011 erschienen, das stimmt, das Jahr, in dem ich 40 geworden bin. Ich habe davor allerdings 10 Jahre lang auch schon geschrieben und veröffentlicht. Das war nicht mein erstes Buch, aber das erste, was in einem großen Publikumsverlag erschienen ist, bei Rowohlt, und das erste, was auch mehr als ein paar hundert Leser hatte.
Es war einmal Indianerland. Mhm. Was fasziniert Sie so an dieser jugendlichen Welt? Es war so offensichtlich auch so leicht für Sie, da reinzutreten.
Ja, wahrscheinlich, weil es das ist, weiß ich das gar nicht so genau zu beantworten. Ich habe natürlich im Laufe der Jahre mehrere Antworten zurechtgelegt, aber eine letztgültige gibt es nicht. Und das verändert sich auch im Laufe des Lebens immer wieder. Also ich wollte eigentlich gar keinen sogenannten Jugendroman schreiben. Aber ich habe dann festgestellt, als ich jetzt mal Indianerland geschrieben habe, und da geht es vor allen Dingen darum, wie es sich anfühlt, 17 zu sein, dass das ein Alter ist, was in der Rückschau für mich auch ein ganz besonderes war, wo viele Dinge das erste Mal passiert sind, erste Festival besucht, Autofahrten mit Freunden, Reisen ohne Eltern, all diese Dinge, die so faszinierend sind. Und das hat natürlich einen großen Anteil Nostalgie, wenn man dann mit Ende 30 auf diese Zeit zurückblickt. Und es hat dann auch für das eigene Leben so eine Art interessanten Effekt, dass man darüber nachdenkt, was einem tatsächlich wichtig ist. Wie ist man mit Ende 30? Wie würde man aus den Augen desjenigen, der man mal gewesen ist, abschneiden? Wie guckt der 17-Jährige, der mal gewesen ist, auf den, der man inzwischen geworden ist? Und das wird natürlich nie langweilig, diese Perspektive einzunehmen und sich zu fragen, bin ich das geworden, was ich hätte gerne mal werden wollte? Und wie ist das alles so gekommen, wie es gekommen ist? Und
haben Sie bei dieser Frage dann auch irgendwann mal was korrigiert oder tatsächlich was anders gemacht bei dieser Selbsterforschung?
Ich glaube schon, dass das Schreiben ohnehin, dieses Geschichten erzählen und das Nachdenken über die Figuren einen automatisch verändert. Also ganz praktisch natürlich, weil man natürlich der Autor von einem Roman am Ende ist, wenn man es geschrieben hat, aber auch, weil man natürlich, und das schätze ich so sehr, am Schreiben über alles so lange nachdenken kann, während im Alltag jede Sache, die man sagt, so wie jetzt hier jetzt dann gesagt ist und dann nicht zurückgenommen werden kann, kann man beim Schreiben natürlich verschiedene Versionen ausprobieren und mal gucken, was das Gegenüber dann damit anfängt. Und das ist total faszinierend, finde ich immer wieder. Und das führt natürlich auch dazu, dass man selbst dann in Situationen, die man dann erlebt, sowas dann auch mitdenkt und in gewisser Weise sich selbst ein bisschen darauf vorbereitet.
Sie erzählen ja von dieser Zeit, aber das eben auch mit ja sehr interessanten Stilmitteln. Also es gibt sehr viele verschiedene Perspektiven. Es wird vor- und zurückgespult, so wie man das von früher, muss ich jetzt sagen, kannte, so mit Kassetten. Und das spiegelt ja auch schon auf formaler Ebene so diese Unordnung wider, die man in dieser Zeit wahrscheinlich häufig auch empfindet. Wo stehe ich gerade? Wo will ich hin? Wer bin ich? Wer will ich werden? Also das, was Sie eben auch schon gesagt haben. Und am radikalsten ist ja in dieser Hinsicht die Jugendsymphonie, an die wir nicht werden wollen. Ich tue mich jetzt fast ein bisschen schwer zu beschreiben, wie dieses Buch aussieht. Es besteht teilweise aus Textblöcken, dann gibt es ein Bild, dann sind es wieder nur einzelne Zeilen. Ich glaube, es ist so ziemlich die erste Seite, wo auf einer Seite x-fach untereinander steht, Hello, I'm bored tonight. Also ich langweile mich gerade. Wie konzipieren Sie sowas? Also wie entsteht das?
Dieses Buch ist über 15 Jahre entstanden und hat sich immer weiterentwickelt. Und ich habe eigentlich, ähnlich wie bei den Gedichten, nicht wirklich darauf gehofft, dass ich zu Lebzeiten noch erlebe, wie das veröffentlicht wird. Aber wie es dann so ist, also wenn man dann einen gewissen Erfolg hat, dann hat man natürlich auch das Privileg, bestimmte Projekte zu realisieren, die man als junger Autor nicht hat. Und das war ein großes Glück. Das war mein Geburtstagsgeschenk zum 50. Und es hat mich genau das daran interessiert, worüber wir gerade gesprochen haben. Also wenn man jung ist, dann guckt man ja schon auch nach vorne und fragt sich, wer werde ich irgendwann mal sein? Und man hat natürlich oft Angst, dass man genauso wird wie die Generation davor, weil man Dinge, die man sieht, als unattraktiv empfindet. Das Naheliegendste sind zum Beispiel Angestelltenverhältnisse mit klaren Arbeitszeiten, Überstunden und all diesen Dingen, vor denen man sich fürchtet als junger Mensch oder auch fürchten sollte, finde ich. Und umgekehrt ist es natürlich so, wenn man zurückblickt, dass man auch vieles in einem anderen Licht sieht. Und ich war als junger Mensch natürlich auch nicht immer ein toller Zeitgenosse oder ein angenehmer, bin bestimmt auch eine Menge Leuten auf die Nerven gegangen und so weiter. Und das hat mich an diesem Buch interessiert, diese beiden Perspektiven so ein bisschen ineinander zu verschränken. Und da war es mir eben auch wichtig, dass in eine Form zu bringen, in der das sichtbar wird, wie sich das so anfühlt. Und dieses Buch macht den Versuch, mit Sprache das Chaos im Kopf abzubilden.
Es ist ja oft so, dass die Kinder von Autoren, Autorinnen dann nicht unbedingt die Bücher der Eltern lesen. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele. Sie haben nun drei Kinder, die ja auch alle in dem passenden Alter mal waren oder noch sind oder in das noch kommen werden. Haben die mal auf dieses Buch reagiert oder was gespiegelt?
Ich glaube, das ist auch ganz typisch, dass der Beruf der Eltern einem erstmal sowieso fremd ist. Und ob man jetzt Bankkaufmann oder Schriftsteller ist, das spielt dann erstmal keine Rolle. Das ist dann in dem Moment für die Kinder der Normalfall. Und ich fand das immer gut, wenn die sich dafür interessiert haben, logischerweise. Aber ich habe sie jetzt eigentlich nie damit so richtig konfrontiert. Deswegen könnte ich das jetzt gar nicht sagen, ob und wer da in dieses Buch schon hineingeschaut hat. Ich glaube, das sind eher so Kisten für die Zukunft, wenn ich nicht mehr bin oder sie in einem Alter sind, wo sie interessiert, was ihre Eltern für Menschen waren, dann könnt ihr da hineingucken. Es ist auch meistens so gewesen, dass ich eigentlich nie passend zu ihrem Alter geschrieben habe. Also die Kindergedichte erschienen, als sie Teenager waren. Die Bücher über die Teenager erschienen, als sie Kinder waren. Insofern gab es da nie die Versuchung, irgendwas aus ihrem Leben zu benutzen oder ihnen vorzuschreiben oder nahezulegen oder keine Ahnung, auf was für Gedanken man kommen könnte. Natürlich ist es trotzdem ein Glück, ihnen ein wenig beim Leben über die Schultern gucken zu können und zu sehen, wie sich das in ihrem Leben abspielt.
Spiegel im Spiegel von Avo Pärt ist ein weiterer Musikwunsch. Warum das?
Ich mag eigentlich Minimalismus ganz gerne. Und als ich das erste Mal Avo Pärt gehört habe, war ich total hingerissen mit wie wenig Noten man so eine maximale Wirkung erreichen kann. Thank you.
Hier schleichen wir uns raus. Spiegel im Spiegel von Avopert mit Martin Dehning, Violine und Stefan Kiefer, Klavier. Nils Mohl, wir haben jetzt schon über Gedichte gesprochen, über Romane, über Georgia. Und ich frage mich natürlich, die Frage steht ja dahinter, wie sind Sie der geworden, der Sie sind? Also wie sind Sie selbst eigentlich groß geworden? Also wie ist das Schreiben in Ihr Leben gekommen? Weil das war ja schon deutlich vorher da, als Sie Gedichte rausgebracht haben, als Sie Jugendromane dann veröffentlicht haben?
Man wird wahrscheinlich in jeder Schriftstellerbiografie finden, dass irgendwann der Zugang zu Büchern sich aufgetan hat und meistens sehr früh. Bei mir war das vor allen Dingen mein Vater, der uns Kindern immer vorgelesen hat und Begeisterung für Geschichten hat eigentlich nie nachgelassen. Und dann gehöre ich natürlich auch zur Generation, die am Lagerfeuer des Fernsehers groß geworden ist, mit der Sesamstraße und all den Sachen, die in den 80er Jahren im Fernsehen liefen. Und beides hat mich einfach fasziniert. Und ich glaube, diese Begeisterung für Geschichten und dann auch für das Schreiben kam sicherlich auch daher, und das ist sicherlich auch nicht außergewöhnlich, dass ich das Gefühl hatte, mich im Gespräch nicht so ausdrücken zu können, wie ich das gerne möchte, wie ich das empfinde. Und ich hatte immer das Gefühl, dass durch das Schreiben, durch diese Langsamkeit, mir das viel besser gelingt. Also ich bin auch immer wieder erstaunt. Meine erste Lesung hatte ich mit 29, glaube ich, und bis dahin hätte ich mir das eigentlich nie vorstellen können, dass es mir gefällt, vor Publikum aufzutreten. Ich habe eigentlich auch in der Universität alles unternommen, um keine Referate halten zu müssen und diese Dinge. Also das Schriftliche hatte für mich immer den Vorteil, dass man nicht in der Sekunde auf den Punkt was abliefern musste, sondern nochmal eine Sekunde darüber nachdenken konnte. Und ich habe auch noch viel Briefe geschrieben, tatsächlich später dann viele E-Mails. Das erschien mir immer wie eine Fügung, dass plötzlich E-Mails erfunden wurden, weil ich fand auch Telefonieren immer anstrengend und schwierig. Ich hatte das Gefühl, ich sage oft Dinge, die falsch ankommen und die man dann nicht zurücknehmen kann. Und all das hat sozusagen die Begeisterung für Schriftliche geweckt. Ich glaube, das allein würde aber nicht ausreichen. Etwas, was mir erst spät aufgegangen ist, ist, dass wenn man schreibt und Geschichten erzählt und vor allen Dingen Bücher veröffentlicht, wünscht man sich auch Gemeinschaft mit den Leuten, die sich für Literatur interessieren. Und das war, glaube ich, auch ein großer Antrieb. Also ich habe mir das Leben als Künstler immer sehr aufregend vorgestellt. Ein Leben, was sozusagen außerhalb der Norm liegt. Auch
ist das
war natürlich eine Illusion. wie man dann später feststellt. Aber es ist natürlich trotzdem ein starker Antrieb, zu den Leuten zu gehören, die sich diesen Luxus erlauben können, sich mit etwas zu befassen, was in einer Gesellschaft wie unserer sehr außergewöhnlich ist, sich mit Dingen zu beschäftigen, die erstmal nutzlos scheinen.
Welche Rolle spielt auch das Umfeld, in dem Sie groß geworden sind? Weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, also die Stadtrand-Trilogie spielt eben tatsächlich auch da, wo Sie groß geworden sind. Das ist im Hamburger Osten, das ist in Jenfeld, ich glaube, das kann man ruhig sagen. Da gibt es ja diese ganzen Orte, die dann auch in dem Buch eine Rolle spielen. Inwieweit war das dann auch Inspiration?
Mein Handballtrainer hat mal gesagt, dass das Fund wäre, mit dem ich wuchern müsste. Weil normalerweise kommen natürlich Menschen, die schreiben, aus Umfeldern, die deutlich bürgerlicher sind. Was nahe liegt, weil natürlich da die Nähe zur Literatur wahrscheinlich eher gegeben ist. Und ich fand das sehr einleuchtend und ich fand auch, dass Literatur eigentlich immer dann besonders interessant ist, wenn sie etwas erzählt, was nicht so oft erzählt wurde. Und das ist für mich dann letztlich ein großes Glück gewesen, in einem Umfeld aufzuwachsen, was von der Literatur noch nicht besonders erschlossen ist, weil wahrscheinlich da die Erfahrung fehlt, was unterschiedliche Gründe hat. Ja, meine Generation, ich bin 1971 geboren, ist natürlich auch die Generation, die in diesen Plattenbauten als erste eingezogen ist. Das erzähle ich manchmal bei Lesungen auch, weil das ja mittlerweile auch wirklich exotisch klingt, aber Ende der 60er Jahre war in Hamburg eine Wohnung mit fließend warmem Wasser ein Ereignis für junge Menschen mit wenig Geld. Und das waren meine Eltern damals und haben sich sehr gefreut, in so eine Neubausiedlung wie den Stadtrand zu ziehen. Und erst im Laufe der Jahre, in den 80er Jahren, wurden diese Viertel zu Problemvierteln, was unterschiedliche Gründe hatte. Mit den wirtschaftlichen Entwicklungen der jungen Familien hat sich halt auch viel verschoben. Manche zogen in den Speckgürtel, in die Vorstädte, wo sie dann statt in Hochhäusern, in Reihenhäusern wohnten. Und dann gab es mehr Zuzug von außen in diese Plattenbausiedlungen, die dann letztlich zu sozialen Schwierigkeiten geführt haben. Also diese Umbruchzeit ist natürlich auch etwas, was interessant ist, wenn man aufwächst und selbst in einer Umbruchzeit ist, zu beobachten und macht einen natürlich auch nachdenklich, weil zuerst denkt man ja, man wächst so auf, wie alle aufwachsen und dann stellt man irgendwann fest, wenn man raus in die Welt geht, es gibt auch andere Lebensläufe und andere Umgebungen, in denen man aufwächst.
Wie ist denn jetzt für Sie der Kontakt zu diesen jugendlichen Leserinnen und Lesern? Kriegen Sie da auch gespiegelt, dass die sich gesehen fühlen?
Die Leserpost, die ich am häufigsten bekomme, ist von verzweifelten Schülerinnen und Schülern kurz vor Klausuren, die Texte in der Schule behandelt werden und man dann schnell nochmal eine Zusammenfassung möchte oder nach Klausuren, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Es gibt eine Geschichte von mir, die heißt Tanzen gehen, die ist in verschiedenen Schulbüchern erschienen und da merkt man immer erst, was man angerichtet hat in gewisser Weise. Aber die meisten bleiben ja, und so ist das ja auch gedacht mit Romanen und Geschichten, für mich unsichtbar. Also, klar, es gibt Rezensionen auf Amazon oder auf anderen Kanälen, aber auch das ist ja nicht besonders repräsentativ, sondern das sind ja Menschen, die ganz gezielt sich für diese Art Online-Communities interessieren. Von den meisten höre ich ja in Wahrheit gar nicht. Und das ist ja auch die Verabredung. Das Buch wird in die Welt hinausgeschickt und man hofft, dass es da draußen jemanden gibt, der es mitnimmt. Und meine Bücher sind ja auch von den Verlagen für Jugendliche adressiert und nicht von mir. Also ich adressiere das an Lesende und die dürfen gerne jedes Alter haben. Ich habe ja auch manchmal den Eindruck, dass junge Menschen eigentlich genug mit ihrer eigenen Jugend gerade zu tun haben und diese Bücher eigentlich Türöffner sind, um sich nochmal zu erinnern, wie das denn gewesen ist oder auch um es abzugleichen, wie die eigene Jugend war. Und so funktionieren Texte auch nicht schlecht.
If I Can Dream, Elvis Presley.
There must be lights burning brighter somewhere got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why? Oh, why can't my dream come true? Oh, why? There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh, why? Oh, why won't that sun appear? We're lost in a cloud with too much rain. We're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem. A trembling question. Still, I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle.
NDR Kultur à la carte mit Nils Mohl und Elvis Presley. Das ist so ein kleiner Ausreißer musikalischer hier in der Sendung.
Ja, den habe ich untergemogelt. Ich habe gedacht, das geht durch wegen des Orchesters im Hintergrund. Und ich war gerade neulich bei Elvis zu Hause. Deswegen dachte ich, ist das doch ganz schön.
Im Museum würde ich jetzt mal interpretieren.
Ja, in Graceland tatsächlich. Nachdem wir in Georgia sozusagen abgereist sind, sind wir glücklicherweise nicht direkt zurückgeflogen, sondern haben uns noch einen kleinen Roadtrip durch die USA gegönnt. Und ein Zwischenstopp war eben in Memphis und dann haben wir auch Graceland besucht.
Jetzt geht es ja in ein paar Tagen Richtung Süden, also hier in Deutschland, auf Schloss Blutenburg bei München bekommen Sie am 4. Juli den James-Krüss-Preis für internationale Kinder- und Jugendliteratur. Müssen Sie sich da eigentlich irgendwie besonders drauf vorbereiten?
Es wäre ganz, ganz gut. Ich werde eine Dankesrede halten müssen. Da. Die ist aber noch nicht geschrieben. Ich habe eine Idee und genau, das wird auf mich zukommen. Ansonsten ist es natürlich ein Tag, an dem man sich einfach auch freuen und auch ein bisschen feiern darf.
Gibt es schon auch jetzt neue literarische Projekte, also Henny und Ponga? Dieser fantastische Außerirdische in Hamburg auf Amrum und irgendwie auch noch ein bisschen woanders spielende Liebesroman ist ja 2022 erschienen. Seitdem regelmäßig jeden Montag auf Instagram ein Gedicht. Aber das lastet ja vielleicht den Schriftsteller Nils Mohl nicht ganz aus.
Ja, es gibt eine Reihe von Dingen. Das ist ja immer diese Ungleichzeitigkeit, was man sieht, was erscheint. Das ist ja lange vorher entstanden und so ist das jetzt auch. Es ist Anfang des Jahres ein Bilderbuch erschienen, der Schlummerrang. Mhm. Es wird nächstes Jahr auf jeden Fall einen Kinderroman geben, meinen ersten Kinderroman, auf den ich mich sehr freue. Der ist jetzt kurz davor, fertig zu werden und es wird noch weitere Romane über das Erwachsenwerden geben. Es gibt auf jeden Fall ein Gedichtband, von dem ich hoffe, dass der auch erscheinen wird. Es gibt noch viele, viele Pläne, aber ich bin ja nur einer und da muss man immer gucken, was gerade geht.
Nils Mohl, alles Gute dafür.
Danke.
Ganz herzlichen Dank. Genießen Sie den Sommer auf Amrum im Wohnwagen. Die bisherigen Bücher und Gedichte sind vor allem, wenn ich das jetzt richtig weiß, bei Rowohlt und Mixed Vision erschienen.
Und Tirolia, das sind die drei
Verlage. Das sind die Verlage. Also wenn Sie Lust bekommen haben, Nils Mohl nicht nur zuzuhören, sondern auch die Bücher und Gedichte zu lesen, was dringend empfohlen sei, dann finden Sie das da. Und ich würde gerne schließen mit einem letzten Vers. Versucht das Leben, dich einzuengen, ist es höchste Zeit, Rahmen zu sprengen. Das war NDR Kultur à la carte mit Nils Mohl. Mein Name ist Katja Weise. Sie finden die Sendung wie immer auch online unter ndr.de/kultur oder in der ARD Audiothek.